Wir waren noch Kinder, meine Schwester und ich. Und da waren wir in den Tagen um Silvester herum bei einer unserer Omas. Nicht bei meiner Lieblingsoma, bei der anderen. Genau. Und wir haben da Urlaub. Ja, ne? So. Und wir haben da Urlaub gemacht, ein paar Tage in Dinslaken. Und am 31. durften wir dann noch nicht bis Mitternacht aufbleiben. Hätten wir vielleicht auch nicht geschafft. Aber Oma hatte versprochen, dass sie uns kurz vorher weckt und dass wir dann miteinander aufs neue Jahr anstoßen. So. Und irgendwann bin ich dann wach geworden und es passierte nichts. Dann habe ich so meine Schwester angestoßen, die neben mir lag. So, ey, psst, Elke, psst, wach mal auf und so. Ja, Elke ist nicht aufgewacht, dafür aber meine Oma. So. Lass deine Schwester schlafen, was machst du da? Und ich so, ja, ich wollte wissen, wann endlich Mitternacht ist. Wir möchten doch Silvester feiern. Schlaf weiter, Silvester ist schon lange vorbei. Das war echt schlimm. Das war richtig schlimm. Und dann hat Oma mir hinterher gesagt, ja, du hast so tief und fest geschlafen und da wollten wir dich nicht wecken. Und ja, ich habe da, also mir. Es war furchtbar für mich. Ich habe auch ein paar Strüfchen geheult und so. Und ich hatte mich doch so auf Silvester gefreut und fand das so spannend, weil mitten in der Nacht wach zu sein, Salzstangen zu knabbern, Limonade zu trinken. So. Und ja, habe mir das so schön vorgestellt. Und dann findet die Feier einfach ohne mich statt. Ich fand das echt gemein. Also es ist wirklich traurig, wenn man. Aber ich bin drüber hinweg, ne? Aber es ist wirklich traurig, ne? Wenn man so eine Freude und sei es so was Simples wie so eine Silvesterfreude, wenn man die nicht mit anderen teilen kann. Noch viel schlimmer ist es, wenn man die schweren Zeiten, also wenn es wirklich hart wird und dunkel, wenn man die nicht mit anderen teilen kann. Ja, wenn dann keiner da ist, wenn wir wirklich Kummer haben, wenn es uns richtig schlecht geht, wenn wir etwas loslassen müssen oder wenn wir Angst haben, wenn wir traurig sind. Und dann ist keiner da. Oder es sind Menschen körperlich da, die uns wichtig sind, aber im Grunde sind sie doch nicht da, weil sie nicht zuhören, weil sie irgendwie gedanklich ganz woanders sind, mit etwas anderem beschäftigt, weil sie gar nicht irgendwie das so mitschneiden, wie schlimm diese Situation ist. Oder weil sie einfach einschlafen. Und nachdem sie geweckt worden sind, dann nochmal einschlafen. Und so erlebt es Jesus in einem ja ganz dunklen und ganz schweren Moment seines Lebens. Jesus hatte eben mit seinen Jüngern noch das Passahmahl gefeiert und Judas hatte schon die Gruppe verlassen. Jesus hatte ja ihm den Verrat angekündigt und dann ist Judas auch direkt los, um genau den führenden Männern und den Soldaten zu zeigen, wo sie Jesus finden können, um ihn zu verhaften. Und die 11 anderen laufen mit Jesus zusammen zum Ölberg, also zum Garten Gethsemane. Das ist so ein Gut mit Olivenbäumen und die Jünger waren schon oft mit Jesus dort, haben dort Zeit verbracht, also das ist ihnen vertraut dort. Aber diesmal ist es eben anders als die anderen Male, die sie dort waren. Und da lese ich jetzt den Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Eine Bibelstelle, die man sich gut merken kann, ne? Also auch so von den Zahlen her. Genau. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht auf die Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr könnt also nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Ja, die letzten Stunden im Leben Jesu sind angebrochen. Seine Verhaftung steht unmittelbar bevor, noch ist es still dort im Garten, aber nicht mehr lange. Dann wird eben die Dunkelheit erleuchtet werden vom Schein der Fackeln und dann wird man Stimmen hören, die einander was zurufen, man wird die Schritte hören und die Schwerter klirren hören von denen, die gekommen sind, um Jesus zu verhaften. Bisher ist Jesus den Weg seines Vaters schon gegangen und er hat dies, wie ich finde, mit erstaunlicher Gelassenheit getan. Aber an diesem Abend in Gethsemane, da ist er voller Angst und er ist voller Traurigkeit und das will ihn schier überwältigen. Und Jesus ordnet unter Tränen und Schweiß seinen Willen, den Willen seines Vaters unter. Und das ist der größte Kampf seines Lebens auf dieser Erde. Dieser Kampf, der kostet ihn alles. Und wenn wir uns heute diese Geschichte anschauen, dann tun wir das ja immer rückblickend. Ja? Und wir können von Ostern her da drauf schauen. Also wir wissen ja, dass alles gut ausgeht. Aber Jesus ist an diesem Abend ja noch mittendrin. Und er weiß, dieser Weg ans Kreuz, das ist der Weg seines Vaters, um die Menschen zu retten. Aber er muss ja trotzdem da durch. Er muss ja die Schmerzen selbst spüren und diese Qualen am eigenen Leib ertragen. Und wenn er diesen Weg bis zum Ende geht, dann geht er ihn nicht als Actionheld, ja, der so über allem irgendwie steht, dem das alles so mal gar nichts ausmacht. Wieso? Weiß ich nicht. Spider-Man, Superman, Hulk, ist das auch ein Actionheld? Ist er ein Held? Keine Ahnung. Egal. Also Actionhelden sind auf jeden Fall fiktive Figuren. Ne? Sie sind nicht real. Jemand mit ganz viel Fantasie hat sie sich ausgedacht. So, aber Jesus ist real, auch als er auf der Erde lebt. Da ist er ganz Gott, aber er ist eben auch ganz Mensch mit all den Gefühlen, die eben auch dazugehören. Und heute an diesem Abend, da greifen wirklich Angst und Verzweiflung mit Macht nach ihm. Und das bezeugen die Evangelisten und das sagt Jesus auch selbst zu seinen Freunden. Also Petrus ist ja dabei und Jakobus und Johannes, die beiden Söhne des Zebedeus. Also Petrus, Jakobus und Johannes, das sind ja die drei, die nah an Jesus dran waren. Und sie haben auch manches mitbekommen, was die anderen Jünger nicht mitbekommen haben. Und hier nimmt Jesus sie jetzt auch ein Stück weiter noch in den Garten mit hinein. Und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Also Jesus tut jetzt nicht, als würde ihm das alles nichts ausmachen, als stände er darüber, sondern er zeigt sich seinen Jüngern eben in seiner Bedürftigkeit und auch mit allen seinen Gefühlen. Und Jesus wünscht sich wirklich, dass seine Freunde ihn unterstützen. Also, dass sie für ihn da sind, dass sie Anteil nehmen, ihm den Rücken stärken, dass sie für ihn beten. Und ja, all das, was wir uns doch auch wünschen, oder? Von den Menschen, die uns nahestehen, in der Familie, im Freundeskreis, in unseren Kleingruppen, Hauskreis und so. Und Jesus sagt das auch den Dreien und das finde ich super. Also er erwartet jetzt nicht, dass Petrus, Jakobus und Johannes von selbst drauf kommen. Also was ihm jetzt gut täte. Ne? Das ist ja manchmal so eine Erwartung in menschlichen Beziehungen. Also das musst du doch merken, wie es mir jetzt geht und was ich jetzt brauche. So, also Jesus erwartet von den Dreien nicht das Unmögliche, sondern er sagt ihnen, was er von ihnen möchte. Ja, wie ist das bei dir eigentlich? So, braucht er mir jetzt nicht sagen, ne? Na, für euch selbst mal überlegen. Wagst du es, dich anderen zu zeigen in deiner Bedürftigkeit? Sagst du nahestehenden Menschen, was du dir von ihnen wünschst? Oder erwartest du, dass sie das erahnen? Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde. Sagst du, also sprichst du mit ihnen darüber oder sollen die das erahnen? Und wenn sie es nicht tun, bist du sauer oder so. Also Jesus sagt es ihnen ganz deutlich, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Also es ist ziemlich deutlich, finde ich. Ne? Also es ist auf jeden Fall nicht die Aufforderung zu schlafen. Weil dann hätte Jesus wahrscheinlich irgendwie sowas gesagt wie, gute Nacht, träumt schön, wir sehen uns morgen in neuer Frische. Hat er aber nicht. Er sagt ihnen, Leute, mir geht es richtig schlecht und das, was ich jetzt durchmache, das ist gerade richtig, richtig schwer für mich. Und dann geht Jesus noch ein Stück weiter weg, um zu beten. Wirklich nicht weit. Ein paar Schritte nur und da sind sich die drei Evangelisten, die Jesu Gebetskampf schildern, also Matthäus, Markus und Lukas, da sind sie sich auch einig. Das berichten alle übereinstimmend. Jesus geht wirklich nur ein ganz kleines Stück weg von den Freunden. Und es ist wirklich sehr gut möglich, dass die drei sehen können, wie Jesus da auf dem Boden liegt, vor Gott ausgestreckt. Es ist auch möglich, dass sie hören können, was er sagt. Und wenn das nicht, dass sie aber zumindest Jesu Stimme hören und sein Weinen. Also die Jünger sind wirklich nah genug dran, dass sie das mitbekommen können, dieses Besondere an dieser Situation, dass sie mitbekommen können, was Jesus da durchmacht. Ja, dass sie einfach merken auch, wie schwer und dunkel und besonders jetzt dieser Moment ist. Aber sie schlafen ein. Und nachdem Jesus dann zu ihnen kommt und sie weckt und wieder weggeht, schlafen sie wieder ein. Jesus kämpft den größten Kampf seines Lebens und die Jünger schlafen. Und ich finde das so krass, also diesen Gegensatz, ich finde, der kommt einen auch, also der springt einen so richtig an, wenn man diesen Bericht im Matthäusevangelium liest. Also diese Stunden im Garten Gethsemane vor der Verhaftung, die sind total entscheidend, nicht nur für Jesus, sondern auch für die gesamte Menschheitsgeschichte. Jesus bricht fast zusammen unter der Last, die er da zu tragen hat und seine Freunde schlafen, statt ihm zu helfen. Jesus ist einsam und er ist voller Angst. Und da ist doch die Versuchung groß, die Reißleine zu ziehen, oder? Also wenn man die Reißleine ziehen kann und Jesus könnte das, er könnte auch an diesem Abend noch im Gebet sagen, Papa, bei aller Liebe, ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Ich weiß, mein Tod am Kreuz, das ist der Weg, den du, auf dem du Menschen retten willst. Und so wie ich es sehe, hast du auch keinen Plan B. Aber ich habe solche Angst. Ich kann und ich will diesen Weg nicht weitergehen. Vielleicht findest du einen anderen Weg, vielleicht auch nicht. Aber bitte, lass uns diese Mission abbrechen. Jetzt. Jesus könnte so beten. Und ich finde, wenn wir wirklich seine Seelenqual uns angucken und uns die zu Herzen gehen lassen, dann merken wir auch, dass so ein Gebet, dass es eigentlich nahe lag. Ja, Gott zu bitten, dass wirklich noch das alles nochmal zu unterbrechen, also abzubrechen. Bist du manchmal versucht, die Reißleine zu ziehen, so hinzuwerfen, was dir lieb und teuer ist und was du wirklich schon als Willen Gottes für dein Leben erkannt hast, einfach weil es so schwer ist, weil du Angriffen ausgesetzt bist, weil du Angst hast, weil du einsam bist und so? Welcher Versuchung du auch immer ausgesetzt bist, Jesus versteht dich. Er weiß haargenau, wie es dir geht. Er sieht deine Tränen, die du weinst und die du nicht weinst, die du versteckst, die du versuchst innen festzuhalten. Er weiß, was du fühlst und er leidet zutiefst mit dir. Die Jünger in Gethsemane, die verschlafen Jesu großen Kampf. Jesus verschläft keine Sekunde deines Lebens. Er ist da, mit dir. Er sieht dich und er versteht dich. Als Jesus das erste Mal zu Petrus, Jakobus und Johannes kommt, da schlafen die tief und fest. Und das tun sie nicht, weil sie es sich vorgenommen haben. Ja, die haben jetzt nicht gedacht, ja, puh, Jesus bittet uns, mit ihm wach zu bleiben, aber ja, haben wir keine Lust oder so. Nee, also sie werden vom Schlaf übermannt. Also sie erliegen einfach der Versuchung, mal die Augen zu schließen. Wenigstens einen Moment, und das wissen wir alle, ne? So ein Moment, der wird dann meistens ziemlich lang, viel länger als man denkt. Ja, und ich dachte so, ne, vielleicht hat das mit diesen Ereignissen der letzten Tage zu tun. Ja, das hat die Jünger ja auch wirklich verängstigt, das hat sie durcheinander gebracht, das hat sie emotional aufgewühlt. Vielleicht möchten sie auch die Augen verschließen vor den aktuellen Entwicklungen. Vielleicht können sie das auch gar nicht aushalten, Jesus so zu sehen wie an diesem Abend. Wie auch immer, sie können einfach die Augen nicht offen halten. Und dabei wollen sie Jesus doch so gern begleiten. Sie wollen doch an seiner Seite sein. Komme, was wolle. Ja, Petrus hatte das als erster so gesagt, aber die anderen haben dann auch eingestimmt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja, da hat Petrus gesagt, und wenn sich alle von dir abwenden, Jesus, ich nicht, niemals. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben, wenn es sein muss. Und das hat Petrus nicht nur so gesagt, das hat er in diesem Moment auch wirklich ernst gemeint, aber später ist er eben gescheitert an seinen eigenen überzogenen Erwartungen, die er eben an sich selbst hatte. Und ich finde das super interessant, es schlafen ja alle drei, ne? Und Jesus sieht die alle drei da schlafen, aber zuerst mal spricht er Petrus an und sagt eben, zu Petrus, ihr konntet nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Und ich denke, da hat Jesus schon im Blick, dass Petrus ihn ja in ein paar Stunden verleugnen wird. Dreimal hintereinander, wie Jesus es ihm auch schon angekündigt hatte. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal nach seiner Auferstehung fragt Jesus Petrus dann ja auch dreimal, hast du mich lieb? Jetzt schlafen die drei Jünger ein und Jesus fragt eben, ihr konntet nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Eine Stunde mit Jesus wach bleiben, das ist wenig im Vergleich zu dem, was jetzt noch alles auf die Jünger zukommt in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen, was da über sie hereinbrechen und sie herausfordern wird. Aber sie schaffen es trotzdem nicht, wach zu bleiben. Bei allem Wollen und Wünschen und auch wirklich überzeugt sein und so. Also sie kriegen es einfach nicht hin aus ihrer eigenen Kraft heraus. Und das ist zutiefst menschlich. Und Jesus weiß das. Und jetzt sagt er zu allen dreien, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also bei allen guten Absichten, die ihr zweifelsohne habt, sagt er zu seinen Jüngern, ihr schafft es nicht aus eigener Kraft, weil eure menschliche Natur, die macht euch einen Strich durch die Rechnung. Und deshalb wacht und betet. Und im Neuen Testament wird ja das Wachen und das Schlafen einander oft gegenübergestellt. Also nur wer nicht schläft, sondern wacht, kann eben auch der Versuchung standhalten, wenn sie kommt. Also wir müssen wach sein, aufmerksam sein auf das, was um uns herum vorgeht, und zwar in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und das ist jetzt das Ding, weil mit Jesus leben wir ja jetzt in zwei Welten. Wir leben in dieser Welt, die wir sichtbar vor Augen sehen, und wir leben aber auch schon in Gottes Reich, weil wir sind als Nachfolger Jesu mit ihm versetzt schon in das Reich Gottes. Und das ist eben die Welt, die wir nicht mit unseren sichtbaren, also die wir nicht mit unseren menschlichen Augen einfach so wahrnehmen können. Und deswegen brauchen wir einen geistlichen Blick, und den können wir nur im Glauben einnehmen durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und das ist so wichtig, dass wir das wirklich auch machen, also dass wir Gott auch bitten, dass er uns die Augen dafür öffnet. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Also Versuchung kommen. Ich denke, wahrscheinlich hat auch jeder von uns schon welche erlebt, aber wir brauchen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass ab heute vielleicht keine mehr kommen oder so. Also Versuchungen kommen, und die Gefahr, dass ich ihr erliege, wird umso größer, wenn meine Beziehung zu Jesus dabei ist, einzuschlafen. Ja, weil je weniger ich mit Jesus im Austausch bin und ihn anschaue und mich an ihm hänge, desto attraktiver wird mir auch die Versuchung. Wacht und betet, sagt Jesus. Doch die Jünger schlafen wieder ein. Sie schlafen, während Jesus das erste Mal sich zurückzieht zum Beten. Sie schlafen während seiner zweiten Gebetsrunde, und sie schlafen auch während seiner dritten Gebetsrunde. Und Jesus bricht jetzt keinen Streit vom Zaun. Ne? Er fängt jetzt nicht an, hier mit den Jüngern zu diskutieren. Hier, ihr wolltet doch immer bei mir und jetzt guckt mal und so. Als er sie das zweite Mal schlafend antrifft, da lässt er sie weiter schlafen und zieht sich aber wieder zurück zum Gebet. Also er lässt sich jetzt auch nicht irgendwie davon abhalten, ja, weiter zu beten. Und es gibt einfach diese Momente in unserem Leben, da stehen wir ganz allein vor unserem himmlischen Vater. Da ist kein Mensch mehr da, der dir hilft, der dich begleitet. Da bist nur du und Gott. Und das wird am deutlichsten, wenn Menschen sterben, ne? Wenn es also an dieses letzte große Loslassen geht. Und ich hatte ja das Vorrecht, sowohl bei meiner Mutter am Sterbebett zu sitzen, als auch 3 Jahre später bei meinem Vater. Und es war mir ein großes Geschenk, dass ich die beiden im Sterbeprozess begleiten konnte. Aber auch da, das geht ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann musst du loslassen, und derjenige geht allein weiter. Da kannst du ihn ja auch nicht mehr begleiten. Ja? Also beim Sterben wird das besonders deutlich, aber auch im Leben gibt es immer wieder diese Momente, in denen wir wirklich ganz allein auf Gott geworfen sind. Und das sehen wir auch hier in diesem Bericht, in dieser Nacht im Garten Gethsemane. Weil hier erlebt Jesus schon etwas von der Einsamkeit, die er am Kreuz dann ganz massiv erleben wird. Da ist er verlassen von Mensch und Gott, aber in dieser Nacht ist er auch schon verlassen von seinen Freunden. Jesu Freunde schlafen. Und während Jesus ganz allein mit dem Vater ringt, passiert etwas. Und wenn wir uns dieses Gebet anschauen, dann können wir einmal das sehen, was passiert ist, aber wir können auch sehen, wie von allen Menschen verlassen Jesus war und wie sehr er gelitten hat. Und wir sehen auch, dass Jesus sich dem Vater ganz hingegeben hat und sich seinem Willen unterstellt wird, nicht nur in dieser Formulierung, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sondern schon in seiner Gebetshaltung. Er wirft sich vor Gott nieder auf sein Angesicht. Das war die Begrüßung, wenn man Hoheiten begrüßt hat im Orient. Und man hat sich da mit ihnen unterworfen und gesagt, ich bin ganz und gar auf dich angewiesen. Und das sehen wir an Jesu Gebetshaltung, also diese Ehrfurcht vor Gott und gleichzeitig dieses absolut kindliche Vertrauen zu seinem Vater. Nach dem Markus-Evangelium beginnt Jesus sein Gebet mit den Worten, Aber mein Vater. Und dieses aramäische Wort Aber, das kann man mit unserem Papa vergleichen. Also die Anrede, wie sie auch kleine Kinder benutzen, ganz vertrauensvoll, ne? Wo sie mit allem zum Papa kommen, weil der Papa wird das irgendwie lösen. So, ne? Also Jesus wendet sich ehrlichen Herzens mit großer Ehrfurcht und voller Vertrauen an seinen Vater. Das ist eine Haltung, die auch uns als Jesu-Nachfolgern gut zu Gesicht steht. Ich möchte kurz noch einen Blick auf eine Entwicklung in dem Gebet Jesu eingehen. Die ist mir so aufgefallen. Genau, die Worte, die hier überliefert sind, die sind ja nur ein ganz kleiner Teil, ne? Also dessen, was Jesus da gebetet hat. Also eine Essenz seines Gebets an diesem Abend. Aber das bisschen, sage ich jetzt mal, also diese paar Sätze, die sind sehr aufschlussreich. Beim ersten Mal betet Jesus, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Beim zweiten und dritten Mal betet er, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Also von Anfang an betet Jesus, dass Gottes Wille sich durchsetzen möge. Aber beim ersten Mal, so empfinde ich das, schaut Jesus noch mehr auf das, was er jetzt auch vermeiden möchte. Also er bittet noch darum, dass der Vater ihm das Kreuz erspart und kurz vor knapp irgendwie vielleicht doch noch so eine andere Möglichkeit auftut. Jesus stellt auch da schon den Willen des Vaters über seinen eigenen Willen, aber er sagt ganz deutlich, Papa, das Kreuz ist jetzt nicht das, was ich will. Ja, so, also ich will diesen bitteren Kelch nicht trinken und bitte, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann lass uns die andere Möglichkeit nehmen. Und beim nächsten Mal, da spricht Jesus nicht mehr von seinem eigenen Willen. Er spricht gar nicht mehr von dem, was er sich wünscht, sondern nur noch von Gottes Willen. Er sagt, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Also irgendwann im Laufe des Gebetes passiert da etwas in Jesus, dass er ja so wirklich ganz vollkommen erkennt und auch akzeptiert, dass es nur diesen Weg ans Kreuz geht. Und Jesus ist okay damit. Und er bestätigt nochmal, dass er wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Merkt ihr die Veränderung? Und das ist oft so im Gebet, weil manchmal verändert Gott die Umstände, kann er auch tun. Aber manchmal verändert er auch uns. Also da findet durch das Gebet oder im Gebet Veränderung in unserem Inneren statt, während die Umstände dieselben bleiben. Gott erspart seinem Sohn den Weg ans Kreuz nicht, aber er begegnet Jesus in seiner Angst. Er klärt Jesu Blick und er schenkt ihm neuen Mut. Er bestätigt nochmal den Weg. Und im Lukas-Evangelium, da wird berichtet, dass Jesus, während er da wirklich im Gebet ringt und das wirklich so ein harter Kampf ist, dass ein Engel vom Himmel kommt und Jesus stärkt. Also Jesus kommt anders aus seiner Gebetszeit raus, als er reingegangen ist. Und jetzt ist er wieder ganz fokussiert. Und als er zu den drei Jüngern geht, da kann er das aufrecht tun und mutig sich dem stellen, was jetzt passieren wird. Der Kampf ist gekämpft, die Entscheidung ist gefallen, der Sieg ist auf den Weg gebracht. Im Grunde ist der Sieg an dieser Stelle schon errungen. Und alles, was jetzt auf Jesus zukommt, wird deshalb nicht easy beasy, aber es fasst ihn, also er kann es gehen, ohne dann nochmal diese innere Zerrissung, eine innere Zerrissenheit oder so zu spüren. Ne? Und das alles, also diesen ganzen Gebetskampf, der passiert ohne die Unterstützung seiner Freunde. Jetzt kommt Jesus dann nochmal zu den Dreien und jetzt weckt er sie auf. Und er sagt, steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. Also jetzt bringt Jesus die Jünger in Bewegung und er bezieht sie ein. Und sie gehen jetzt gemeinsam den Männern entgegen, die Jesus jetzt verhaften werden, Seite an Seite. Und dieses Seite an Seite, so ist Jesus auch heute noch mit seinen Jüngern unterwegs. Ob du es spürst oder nicht, ob Menschen dich begleiten oder verlassen, Jesus ist da. Und wenn alle anderen weggehen, dann ist Jesus immer noch da und er kämpft mit dir deine Kämpfe. Jesus weiß, was Einsamkeit bedeutet, wie es sich anfühlt, wenn man verlassen wird. Aber er ist da für dich und mit dir. Immer. Amen. Lieber Vater, danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Danke, dass du alles getan hast, damit wir mit dir leben können in einer vertrauensvollen Beziehung von Herz zu Herz. Danke, Jesus, dass du dich selbst geopfert hast, damit wir Teil deiner Familie sein können, deine Brüder und Schwestern, dass wir Vater zu Gott sagen dürfen. Danke, dass du uns Zukunft und Hoffnung schenkst mit dir selbst, dass du uns befreist zum Leben. Und Jesus, manchmal, wenn wir uns das angucken, das haben wir schon so oft gehört, ja, du bist am Kreuz für uns gestorben, und dann lesen wir es vielleicht fast so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also dann berührt uns das vielleicht gar nicht so tief, aber lass uns das nicht vergessen, wirklich, wie tief du gelitten hast für uns, wie du gekämpft hast für uns, wie du den Sieg errungen hast für uns, wie du dem Vater gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Und wir danken dir so von Herzen dafür und wir danken dir, dass du lebst und dass du für uns bist. Und ja, dass uns das gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Passionszeit auch besonders nochmal ins Herz rutscht. Deine Liebe, dein für uns sein. Es gibt nichts Größeres, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Und das hast du getan. Und wir danken dir so von Herzen dafür. Und wir loben dich und wir erheben deinen Namen. Dein Name, der über alle Namen ist und der bleibt und vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und jeder wird bekennen, dass du Jesus der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.